Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute mal ein Thema, das hat mich direkt in meine Kindheit zurückgeführt, weil früher hat man Vogelfutter gekauft und da war es ganz wichtig, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie waren das, JSF11-Körnchen, ich weiß es gar nicht mehr, drin sind, weil das für den Wellensittich so wichtig ist. Und dann könnte es ja auch wichtig für uns sein.
Ja, genau. Was wichtig ist für den Wellensittich, ist für uns auch wichtig. Also Jod ist tatsächlich sehr wichtig für uns. Und da wir alle nicht an der Küste leben und nicht am Meer leben, sondern, oder viele von uns nicht, müssen wir Jod wohl schon auch zu uns nehmen. Ich war damit eine lange Zeit sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, weil es gibt in der Tat auch das Problem, wenn Leute Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse haben oder eine Schilddrüsenüberfunktion. Wenn die dann Jod nehmen, dann kann das, den ganzen Prozess noch anheizen. Und das ist uns auch eingehämmert worden in der Uni, dass es da zu einer thyreotoxischen Krise kommen könnte, sogar also bis zum Tod hin, wenn die Schilddrüse so überstimuliert wird. Ja, wenn man da eine Grunderkrankung hat in der Schilddrüse. Und daraufhin habe ich mich dann mit Jod gar nicht beschäftigt, weil ich viel zu viel Schiss hatte, dass ich irgendwas anrichte. Ich habe dann aber vor ein paar Jahren ein Buch entdeckt. Das ist von der Kira Kaufmann, das heißt Jod, die Schlüssel zur Gesundheit. Und das hatte ich dann gelesen mit ganz kritischem Blick und habe so gedacht, was schreibt die denn jetzt dazu? Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja ganz interessant. Also da steht dann drin, wofür die Jod so ganz gut ist. Das kann ich vielleicht schon mal gleich mal vorlesen, oder? Soll ich das gerade mal direkt vorlesen, wofür
ja,
das gut ist? Also zum Beispiel wäre eine Optimalversorgung aller Körperzellen mit Jod positiv für Doppelpunkt. Schilddrüsenkrebs, Speichelsteine, Hashimoto-Thyreoiditis, wo ich ja eben gesagt habe, ist ja eigentlich eine Kontraindikation, weil das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Aber stimmt gar nicht, können wir nachher auch nochmal drüber reden. Infektanfälligkeit, chronische Müdigkeit und Erschöpfung, Nebennierenschwäche, IQ-Verlust, Konzentrationsstörungen, ADHS, Autismus, Arteriosklerose, also Gefäßverschlüsse quasi, Migräne, Kopfschmerzen, Keloidenarben, das sind so überschießendes Narbengewebe, Prostatavergrößerung, fibrozystische Mastopathie, das heißt, das sind so Fibrome und Zysten, also so kleine gutartige Tumore und Zysten in der Brust, die die Frauen dann auch oft tasten, die dann auch wehtun, Brustkrebs, Gebärmuttererkrankungen, Eierstockzysten, Eierstockkrebs, Magen-Darm-Störungen, Wechseljahrsbeschwerden, Unfruchtbarkeit, Bluthochdruck, Frühgeburt, Fehlgeburt, plötzlicher Kindstod und natürlich Schilddrüsenknoten, Schilddrüsenvergrößerung, Schilddrüsenunterfunktion und Vermeidung von Kretinismus. Das ist so eine Entwicklungsverzögerung bei Kindern. So, das war jetzt mal so ein Überblick. Und das habe ich damals gelesen und dann dachte ich, naja, machst wohl nicht falsch, viel falsch, wenn du mal Leuten, ausgewählten Leuten Jod gibst. Und da habe ich dann gerade so meine Versuche gemacht, also wie gesagt, das war vor 6, 7 Jahren oder so, habe ich Versuche gemacht und habe auch bei den Menschen Jod gemessen. Und Versuche gemacht, zum Beispiel bei Keloiden, da habe ich Jod gegeben, da hat sich nichts getan. Bei Brustzysten habe ich versucht, hat sich nichts getan. Und dann habe ich gemessen im Labor und die Jodwerte waren eigentlich immer gut. Und damit habe ich das Buch geschlossen und es wieder weggelegt. Und gedacht, okay, das mit dem Jod wird überbewertet.
Gut, du hast das Buch weggelegt, wir sprechen aber heute, das heißt, du hast es auch wieder hervorgeholt.
Ja, ich habe es wieder hervorgeholt. Und ich hatte wirklich viele Versuche und es war immer alles frustrierend irgendwie. Ich habe immer in Dosierungen von 100 Mikrogramm oder 200 Mikrogramm gearbeitet, wie es so empfohlen wird, bis ich dann letztes Jahr am Anfang des letzten Jahres, also vor einem Jahr etwa, festgestellt habe, dass ich eine ganz leichte Schilddrüsenunterfunktion hatte und mir meine Schilddrüsenwerte genauer angeguckt habe und gedacht habe, okay, jetzt könnte ich doch mal wieder ausprobieren, wie es ist, wenn ich Jod nehme. Und dann habe ich Jod eingenommen und ich habe eine Freundin, eine Kollegin, die befasst sich mit Jod schon länger und liegt mir in meinen Ohren, dass ich mich damit doch jetzt auch mal wieder beschäftigen soll. Und ich hatte ihr damals gesagt, es gibt dieses Buch und sie dann so, ach du, mit Jod habe ich mich noch nie beschäftigt oder habe ich mich mal beschäftigt, aber es interessiert mich eigentlich nicht, spielt doch gar keine Rolle. Damals, ja. Und jetzt kommt sie andersrum wieder an und sagt, ah du, Jod, super wichtig scheinbar, viel wichtiger, wir haben das wohl unterschätzt, viel wichtiger, als ich dachte. So, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehme ich mal Jod und dann meinte ich, ja, wie viel gibst du denn? Und dann sagte sie, naja, probier doch mal 600 Mikrogramm. Und dann dachte ich, wow, das ist aber ganz schön viel. Und dann habe ich mich langsam rangetastet an die 600 und habe gesehen, es geht mir in den Bezügen besser, die ich für mich getestet, also weshalb ich für mich den Test überhaupt gemacht habe. Und es hat sich alles verbessert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du dich mal wieder in das Thema reinstürzen. Und dann habe ich auch in Kooperation mit dieser Kollegin festgestellt, bin ich wieder auf den Gedanken gekommen, was auch in dem Buch drin steht, dass in Japan die Menschen über die Nahrung bis zu 13 Milligramm Jod aufnehmen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wir sprechen hier von der therapeutischen Dosis in Deutschland, sprechen wir von 100 bis 200 Mikrogramm. Und die in Japan, diese Leute essen bis zu 13 Milligramm. Also riesig viel mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die 13 Milligramm zu sich nehmen und ich fühle mich bei unter einem Milligramm noch wohl, bei 600 Mikrogramm, dann kann das alles nicht so schlimm sein, kann ich wohl einfach machen. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, dass ich mich mal wieder ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und mir kam der Gedanke, weil ja viele Leute gerne Daten haben wollen, dass man was im Labor misst, dass ich auch ein bisschen kritisch geworden bin, was die Messung in den Laboren betrifft. Denn ich bin da ja auch kritisch, was die Messung von Vitamin B6 betrifft. Ja, das wissen alle meine Patienten. Ich messe Vitamin B6 nicht gerne, weil daraus so viele Sachen folgen, die zu falschen Gedanken führen können, also irreführend sein können. Und dann wollen die Leute eventuell kein B6 mehr nehmen. Also, naja, und das muss man immer alles so hinterfragen. Und das habe ich jetzt auch gemacht bezüglich der Diagnostik von Jod. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden und ich orientiere mich jetzt gar nicht mehr an der Jodmessung selbst. Da gibt es nämlich unterschiedlichste Arten. Also man kann Jod messen im Serum, das ist wohl vollkommener Blödsinn. Man kann es messen im Vollblut, das ist schon besser. Man kann auch einen Provokationstest machen, da muss man aber erstmal 50 Milligramm geben. Das ist dann schon eine ordentliche Hausnummer. Und dann misst man die Ausscheidung im Urin. Da habe ich echt Respekt vor, weil ich denke, wenn jemand wirklich ein Schilddrüsenproblem hat, was nicht erkannt ist, dann möchte ich das nicht unbedingt machen. Aber ich habe andere Wege gefunden.
Ja, und welche denn?
Ja, also ich bin dazu gekommen, dass ich das mittlerweile so mache, dass FT3 hat eine Aussage darüber, dass eine Schilddrüsenhormon gibt einen Hinweis darauf, ob wir einen Jodmangel haben. Und zwar, wenn das über 3,3 ist, dann ist wohl alles ganz gut mit dem Jod. Zumindest ist es dann kein Hinweis, dass Jod fehlt. Es gibt vielleicht, möglicherweise kann es immer noch zu wenig Jod sein. Aber wenn jemand schon mal unter 3 liegt mit dem FT3, diesem einen Schilddrüsenhormon, dann gehe ich davon aus, dass derjenige einen Jodmangel hat. Und dann gebe ich Jod und bin da sehr vorsichtig und steigere das ganz vorsichtig. Ich checke natürlich vorher auch, gibt es da eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung oder eine Schilddrüsenüberfunktion. Aber das weiß ich ja in dem Fall, dass es die nicht gibt, weil ich ja die Schilddrüsenwerte gemessen habe. Und dann schleiche ich langsam das Jod ein und da sehe ich ganz gute Erfolge. Den Leuten geht's besser, die werden wacher, die sind munterer und so weiter. Und jetzt hatte ich noch keinen Keloidfall in letzter Zeit, aber das werde ich da auf jeden Fall auch nochmal machen. Es ist so, ich bin da ein bisschen kritisch geworden, was die Mainstream-Meinung zum Jod ist. Und ich denke, wir müssen damit ein bisschen, sagen wir, konstruktiver umgehen und gucken, was ist da wirklich dran und wie sehr brauchen es die Leute? Also ich glaube, es wird unterschätzt, aber es kann sein, dass in mancher Hinsicht auch übertrieben wird. Also es gibt zum Beispiel Leute, die geben 6 Milligramm Jod. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Keine Ahnung. Es gibt ja auch keine, also ich habe zumindest jetzt im Moment keine Gruppe, mit der ich mich darüber auseinandersetze an Ärzten. Da ist man ziemlich allein gelassen als Ärzte und ja, und muss dann eben einfach machen in der Praxis. Aber das ist normal. Und das mache ich gerade mit dem Jod. Und ja, bin da eigentlich auf einer Entdeckungstour und bin gespannt, was wir damit noch alles erreichen werden.
Jetzt habe ich auf das Thema so einen ganz anderen Blick. Ich hätte jetzt von vornherein gesagt, einfach durch das, was ich so in Medien mitbekomme, ich weiß natürlich auch hintenrum, wie es platziert wird, hätte ich gesagt, es ist völlig klar, Deutschland ist ein Jodmangelgebiet und muss eingenommen werden. Und das kommt tatsächlich alle Jahre immer wieder in den Massenmedien hoch. Und wenn man ein bisschen die Quellen verfolgt, dann sind das meistens Lebensmittelhersteller, die irgendetwas ihren Produkten beifügen, die dafür sorgen, dass es in den Medien hochkommt. Was ist denn da drin? Ist das gut?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja unterschiedliche Zubereitungen vom Jod. Also es gibt zum Beispiel dieses Kaliumjodid. Und es gibt Kelp und ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Also Kelp ist das Natürliche, wo aber dann auch wieder irgendwelche Verunreinigungen drin sein könnten. Darüber machen sich manche Gedanken, weil natürlich Algen auch, das sind Algen aus der Natur, auch andere Sachen aufnehmen wie Brom oder so, aber das wohl eher in niedrigen Mengen. Also da ist, glaube ich, auch noch kein, das kann man noch nicht endgültig sagen. Ja, wir müssen uns da reinarbeiten immer mehr. Und es wäre schön, wenn es da mehr Grundlagenforschung gäbe, aber die passiert halt nur, ja, ich weiß auch nicht wie, es muss irgendeiner ein Interesse dran haben, das wissen zu wollen. Ja, es ist, für mich ist es immer so, dass diese Grundlagenforschung nebenbei geliefert wird, wenn Forschung für Medikamente gemacht wird. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich lese ja gerne sehr viele Studien, aber das sind meistens, das, was ich mir da rausziehe, sind meistens Abfallprodukte von Medikamentenforschung. Insofern müsste man da vielleicht nochmal tiefer einsteigen, das habe ich jetzt tatsächlich nicht getan, um zu gucken, welche Produkte man wirklich nehmen sollte. Aber ich glaube, da kommt man auch nicht zu einem Ende, weil das einfach ein riesiges Feld ist. Und ich beziehe mich eher auf die natürliche Form des Kelps. Und ich finde es nicht so günstig, wenn das Jod beigesetzt ist, den Nahrungsmitteln, weil du, wenn du dann ja selber deine Jodversorgung steuern willst, besser das selber machst, als dass du Jod zufällig bekommst durch irgendwelche Nahrungsmittel und dann nimmst du selber noch was obendrauf. Also mir wäre es lieber, die Nahrungsmittel hätten keine Zusatzstoffe. Also
finde ich generell, also auch bei so Vitaminzusetzungen, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil normalerweise, wenn ich etwas nehme, habe ich ja einen Plan und das halte ich für kontraproduktiv, wenn dann halt ein bisschen da zugesetzt wird, weil es bringt ja eigentlich deine eigene Ernährung durcheinander.
Ja, andererseits ist es halt so, das sind ja eigentlich nur Fertigprodukte. Ich meine, gut, wer ohne Fertigprodukte nicht leben kann, der sollte da halt drauf achten. Das wäre wichtig, weil er irgendwie einen Lebenswandel hat, der ihm schwer, bei dem man schwer kochen kann. Aber wenn man die Nahrung selbst zubereitet, passiert das natürlich nicht. Also ich sehe das kritisch.
Ja, leider geht es wirklich in viele Bereiche. Also du findest ja immer wieder, ich bin ja so ein Nerd, dass ich im Supermarkt alles in die Hand nehme und durchlese. Du findest es manchmal auch an Stellen, wo du wirklich nicht mit rechnest.
Sag mal, wo denn
zum Beispiel? Ja, es ist manchmal ist es einfach nur, du holst einen normalen Apfelsaft und dann frage ich mich, warum ist in einem Apfelsaft Vitamin C zugesetzt?
Als Stabilisator wahrscheinlich, ne?
Ja, aber...
Ja, ich weiß. Ich finde, das Thema Jod ist sehr interessant. Es gibt noch nicht einen letzten Schluss. Es gibt noch keinen Punkt hinter dem Thema. Aber das heißt ja Medizin für Mitdenker und ich finde, man muss einfach diese Themen angehen und langsam versuchen zu durchdringen. Man kann natürlich neben der Praxis und neben dem ganzen turbulenten Leben, was wir so haben, nicht permanent alles auf dem Schirm haben und durcharbeiten. Aber ja, wenn man sich dem Ganzen wenigstens langsam nähert, ist auch schon was getan. Auf jeden Fall ist es so, dass Jodmangelerscheinungen entstehen kann, sowieso, weil wir eben zu wenig Jod essen. Aber die können auch entstehen, wenn jemand zum Beispiel leistungsmäßig schwimmen geht und in Chlorbädern schwimmt, weil Chlor im Periodensystem ganz nah verwandt ist mit Jod und Jod wird verdrängt durch Chlor im Periodensystem. Genauso auch durch Fluor. Jod wird auch verdrängt durch Fluor. Deshalb sind auch die Fluortabletten so ein bisschen schwierig, ja. Also abgesehen von den toxikologischen Sachen, die Fluor machen kann in den Knochen und so weiter, wo man ja denkt, man täte sich was Gutes, aber das scheint nicht so zu sein, wirklich. Da ist es so, dass eben Jod dadurch verdrängt wird, durch diese beiden Stoffe.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.